Lieben, dass Jesus Christus wiederkommen wird, das ist eine so gut bezeugte Tatsache, dass es im Grunde genommen keiner bezweifeln kann. Und wir könnten jedem Kritiker sagen, es wurde schon einmal angekündigt, dass Jesus Christus kommen würde, und zwar im Alten Testament. Wissen Sie, dass über 1000 Stellen im Alten Testament vom Kommen Jesu berichtet? Ich denke zum Beispiel nur an den, da ist die erste Verheißung in 1. Mose 3 vom Weibessamen. Und so geht es mit hindurch bis zu Maleachi. Und der Herr Jesus kam. Er kam zwar anders, als die Leute sich's gedacht hatten. Wisst ihr, eigenartig, da kam der Herodes, der stolze König, und sagte, ich habe da etwas läuten hören, dass ihr ein Buch habt, da steht was drin, dass ein König geboren werden sollte. Da sagten die Schriftgelehrten, selbstverständlich, steht bei uns drin in der Bibel, brauchen nur nachlesen, Micha 5, da steht sogar drin, wo er geboren werden würde, in Bethlehem Ephrata. Da haben sie ihr Buch zugeschlagen und sind zur Tagesordnung übergegangen. Was wäre denn das Natürlichste der Welt gewesen für gläubige Leute? Dass sie gesagt haben, wir müssen Tag für Tag jetzt nach Bethlehem schauen. Und wenn sich dort etwas tut, dann ist die Zeit erfüllt. Paulus sagt in Galater 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und dann kam es soweit. Jesus Christus ist gekommen. Und so sicher er damals gekommen ist und die Zeit erfüllt war, so sicher wird er auch wiederkommen, das zweite Mal. Heute Morgen will ich nur einmal versuchen zu zeigen, wann er kommen wird. Ein schwieriges Thema. Ich möchte zuerst einmal lesen aus Matthäus 24. Da lesen wir Vers 3b. Die Jünger sitzen bei dem Herrn zusammen. Sie zeigen auf den Tempel, auf dem Ölberg, gegenüber von dem Tempel sitzen sie. Und da sagen sie, sage uns, wann wird dieses geschehen? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, sehet zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören. Sehet zu, erschrecket nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation wieder Nation erheben und Königreich wieder Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Alles dieses aber ist der Anfang der Wehen. Und dann Vers 32. Von dem Feigenbaum aber lerne das Gleichnis, wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennet ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr alles dieses seht, so erkennet, dass es nahe der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, als dass alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tage aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel der Himmel, sondern mein Vater allein. Aber gleich wie die Tage Noahs waren, also wird die Ankunft des Herrn, des Sohnes sein. Denn gleich wie sie in den Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alles wegraffte. Also wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Alsdann werden zwei auf dem Felde sein, eine wird genommen und eine wird gelassen. Zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelassen, wachet also, denn ihr wisset nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Noch einen Vers aus dem Thessalonikerbrief, Kapitel 5. Dort schreibt er nun an die Gemeinde in Thessalonik an die Gläubigen. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Denn ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn also kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Wann kommt der Herr Jesus wieder? Ich sage es noch einmal, dass er wiederkommt, ist keine Frage. Aber wann er wiederkommt, das wollten schon seine Jünger wissen. Ist ja auch natürlich. Er sagte zu ihnen, von diesem Tempel wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das Volk wird zerstreut werden. Und das ist ja buchstäblich im Jahre 70 geschehen nach Christus. Titus, der römische Feldherr, hat Jerusalem zerstört. Über 1 Million Juden wurden getötet damals. Und dann war die Frage natürlich berechtigt, wann wirst du dein Reich wieder aufrichten? Nun wollen wir als erstes schon einmal erkennen, dass der Herr Jesus diese Vorstellung nicht korrigiert. Er sagt nicht, also ihr müsst euch jetzt daran gewöhnen, dass das nicht sein wird, sondern er sagt nur, es ist euch nicht gegeben, Tag und Stunde zu wissen. Die weiß alleine mein Vater, der in dem Himmel ist. Der Herr Jesus sagt also, er kommt, aber wann, das könnt ihr nicht erfahren. Lieben, ich wundere mich, dass so viele liebe Brüder und Schwestern im Herrn es dann doch besser wissen wollten und angefangen haben zu rechnen und Daten gesagt haben. Wie viel wurde hier schon geschrieben? Ganze Bücher, viele Artikel, wo sagten, aber wir haben jetzt den Schlüssel gefunden, den man braucht, und jetzt können wir sagen, wenn der Herr kommt. Vor einigen Jahren war es ein Koreaner, der behauptet hat, der Herr würde kommen bald. Aber auch Kirchenväter von Bedeutung haben gesagt, der Herr kommt dann und dann. Die Zeugen Jehovas übertreffen alle, die haben es schon ein paar Mal gesagt. Aber jedes Mal ist die Enttäuschung groß. Und deshalb sollten wir hier vorsichtig sein. Wir verunehren unseren Herrn, wenn wir behaupten, er kommt an dem und dem Tage und er kommt nicht. Die Templer, vielleicht kennen Sie die Gruppe aus dem Württembergischen, die haben ihren Führern geglaubt. Das waren ganz, ganz fromme, hingegebene Menschen. Und ihre Führer haben gesagt, der Herr Jesus kommt. Dann haben sie alles verkauft und sind nach Israel gezogen und gingen auf die Höhe des Tabor und haben gewartet und der Herr kam nicht. Enttäuschung. Lag das am Herrn oder lag das an dem Irrtum der Menschen? Ihr Lieben, wenn der Herr sagt, es kann niemand wissen, dann kann es auch niemand wissen. Und deshalb müssen wir uns hüten und erwarten Sie nun nicht von mir heute, dass ich den gleichen Fehler begehe und Ihnen sage, er kommt dann und dann. Es kann keiner wissen. Das wäre aber nun verkehrt, wenn man sagt, ja also warum redet ihr denn dann überhaupt darüber, wenn man es nicht wissen kann? Das wäre nun die andere extreme Sache. Der Herr sagt ja nicht, ihr könnt überhaupt nichts wissen, sondern er sagt nur, ihr könnt nicht Tage und Stunde wissen, also einen genauen Zeitpunkt. Aber, sagt er, die Zeichen der Zeit habt ihr doch. Und dann macht er ihnen einen Vorwurf. Die anderen, die sagen, wenn man es wissen kann, dann wollen wir überhaupt nichts damit zu tun haben. Sagt der Herr, nein, diese Haltung ist falsch. Es wird vor meinem Kommen eine ganze Reihe von Zeichen geben, die unübersehbar und unüberhörbar sind. Und an diesen Zeichen könnt ihr sehr wohl erkennen, wo die Gottesuhr steht. Da kommt es jetzt nicht auf einen Tag, nicht auf ein Jahr, auch nicht auf ein Jahrzehnt an. Aber die Zeichen der Zeit sind uns gegeben. Und der Herr sagt eindeutig, Könnt ihr denn die Zeichen der Zeit nicht erkennen? Ihr seid doch sonst so klug. Wenn's abends heißt Abendrot, dann sagt ihr morgen schön. Das könnt ihr erkennen. Aber in Bezug auf mein Wiederkommen, warum erkennt ihr die Zeichen dann nicht? Ich möchte einmal einen Gedankenanstoß geben. Ich sage aber nur, es ist ein Gedankenanstoß. Und es ist nicht eine absolut von der Bibel gesicherte Aussage. Wir haben aber kürzlich in 2. Petrus 3 gelesen, dass bei Gott 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und Mose ist der älteste Psalm, den wir haben, der Psalm 90 schreibt, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Ja, nun frage ich jeden Bibelleser, wenn er an diese Stelle kommt, wie legt er diese Stelle aus? Denn einen Sinn muss es ja haben. Der Geist Gottes schreibt ja nicht irgendetwas zur Unterhaltung. Also haben wir hier einen Schlüssel der Zeitrechnung Gottes. 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Nun möchte ich Ihnen einmal folgende Überlegung vorlegen, wie ich die Sache sehe und viele andere auch. Wenn Sie einen besseren Vorschlag haben, eine bessere Auslegung, dann kommen Sie nachher und sagen Sie mir, ich werde Sie prüfen und wenn es besser ist, dann nehme ich Sie sofort an. Wie lange hat Gott gebraucht, menschlich gesprochen, bis er die Welt geschaffen hat? Schöpfungsbericht, 6 Tage. Die Evolutionisten, die lachen natürlich darüber, aber lasst sie lachen, sie werden schon einmal merken, die Bibel hat doch recht. 6 Tage hat Gott die Welt geschaffen und am 7. Tage ruhte Gott. Nun dürfen wir das natürlich nicht so menschlich vorstellen, dass Gott nun nach 6 Tagen Arbeit total am Ende seiner Kraft war, wie wir das vielleicht im Berufsleben so früher waren. Wenn wir 6 Tage gearbeitet haben, waren wir froh, dass der 7. Tag Ruhetag war. Aber Gott ruhte, schaute sein Werk an und sagte, es war sehr gut. Am 7. Tage ruhte er. Nun sind wir in 198 Tagen am Ende dieses Jahrtausends. Und das Ende dieses Jahrtausends, es ist ja das 2. Jahrtausend, sagen wir, nach unserer Zeitrechnung. Aber nach der gesamten Zeitrechnung der Menschheit sind wir jetzt am Ende des 6. Jahrtausends der Menschheit. Das geht eindeutig hervor aus dem Kalender der Juden. Die Juden haben ja bis zum heutigen Tage nicht unsere Zeitrechnung, den sogenannten gregorianischen Kalender, sondern sie haben ihre Zeitrechnung von Adam an. Und die Juden haben heute das Jahr 5759. Im September schwenkt es dann um auf das Jahr 5760. Nun muss man aber wissen, die Juden haben alle Zeiten, wie sie im Exil waren, zum Beispiel die 70-jährige babylonische Gefangenschaft, und viele anderen Exile, wo sie in Gefangenschaft waren und nicht ihren Tempeldienst durchführen konnten, nicht gezählt. Diese Jahre waren nicht drin. Zieht man alle diese Jahre zusammen, etwa 240, und addiert sie zu 5759, dann kommt auch der jüdische Kalender sehr genau an unseren heutigen Kalender mit 1999. Nun muss ich Ihnen sagen, aber unser Kalender stimmt auch nicht. Wir sind nämlich schon etwa im Jahre 2006. Der römische Abt Diosinus Exiguus hat ja erst im Jahre 540 nach Christus den Kalender umgerechnet. Wir sind so dran gewöhnt zu sagen, das Jahr 1 ist das Geburtsjahr des Herrn. Und ihr Lieben, die ganze Welt schreibt dieses Datum. Kein Kaufvertrag, gar nichts ist gültig, wenn kein Datum drauf ist. Und alle Welt muss sich danach richten, dass 1999, angeblich vor 1999 Jahren, der Herr Jesus geboren wäre. Man hat aber jetzt festgestellt, dass sich Anysius getäuscht hat. Er hat sich verrechnet. Das kann ja vorkommen. Das ist ja schon lange her. Man hat nämlich jetzt einwandfrei festgestellt aus weiteren Dokumenten, dass Herodes der Große im Jahr 4 vor Christus schon gestorben ist. Und da nach der Weihnachtsgeschichte Herodes eindeutig zur Zeit des Herrn Jesus gelebt hat und auch die bis zu 2 Jahren Kinder getötet hat, müssen wir also mindestens sagen, der Herr Jesus ist im Jahre 4 vor Christus geboren nach unserer Zeitrechnung und vielleicht noch 2 Jahre dazu, sodass unser Kalender etwa 6 Jahre nachhinkt. Es gibt aber auch welche, die wollen behaupten, er würde 12 Jahre nachhinken. Kürzlich kam ein Buch auf den Markt, der wollte wieder nachweisen, dass es nur 2 Jahre sind. Spielt keine Rolle. Auf jeden Fall dürfen wir unsere Aussagen nie so präzise meinen, dass Gott sich danach richtet. Deshalb kann ich Ihnen sagen, wenn Sie einen Computer haben, kann es sein, dass Sie vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten kriegen. Das mag sein. Aber im Jahre, am Ende dieses Jahres, am 31.12.99, werden nicht die großen Katastrophen kommen, wie das immer zur Jahrtausendwende gesagt wird. Denn Gottes Zeit ist eine andere. Aber dass wir am Ende der 6. Jahrtausend Menschheitsgeschichte sind, das ist eindeutig. Und jetzt möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Wir können diese 6000 Jahre der Menschheitsgeschichte von der Bibel her in 3 Blöcke einteilen von je etwa 2000 Jahren. Der erste Block, das ist die Zeit ohne Gesetz zwischen Adam und Abraham. Das kann man sich recht gut merken, Adam und Abraham, beides mit A. Das waren die 2000 Jahre. Diese 2000 Jahre waren insofern sehr schwierig, weil im Jahre, nach der jüdischen Zeitrechnung, im Jahre 1656 die Sintflut war. Da ging also eine ganze Generation zur Zeit Noahs unter, mit Ausnahme der 8, Noah mit seiner Frau und seinen Kindern und Schwiegerkindern. Und dann fing Gott noch einmal ganz neu an. Und Abraham war der, der nun die Verkörperung der neuen Menschheit wurde. Wir wissen, dass Noah 3 Söhne hatte, Sem, Ham, Japhet, Semiten, Hamiten, Japhetiten. Auch das ein guter Gedanke, wie die Völker entstanden sind, semitische Völker. Aber diese Zeit um Abrahams Ende ging vorüber. Jetzt fängt Gott neu an. Und zwar die Zeit des Gesetzes. Jetzt wird unter Abraham ein neues Volk herausgeliebt, herausgestellt, das Volk Israel als das irdische Volk Gottes. Gott gibt diesem Volk das Gesetz und will nun an diesem kleinen, unscheinbaren Volk gewissermaßen der Welt demonstrieren, wie man mit Gott in Gemeinschaft kommen kann. Und wir haben ja heute Morgen gehört, der Grundsatz Gottes, der auch heute noch gilt. Gesegnet ist der, der gehorcht. Unter dem Fluch steht der, der nicht gehorcht und Götzendienst treibt. Wir wissen, dass dieser zweite Block von 2000 Jahren auch furchtbar geendet hat. Gott hat seinen Messias gegeben. Aber was sagt Johannes 1? Er kam in das Seinige, in sein Volk, aber sie nahmen ihn nicht an. Sie schrien, kreuzige, kreuzige ihn, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Es gab einmal einen Punkt, ganz kurz vor der Hinrichtung des Herrn, da zog der Herr Jesus als König ein in Jerusalem. Und da schrien sie, Hosianna, gelobet sei der, da kommt im Namen des Herrn. Da war es ganz nahe, hätte damals das Volk Israel es echt gemeint und alle hätten ihn als den König aller Könige anerkannt, wäre die Geschichte des Heils anders verlaufen. Aber der Herr Jesus hat ja angekündigt, dass es anders kommt. Die gleichen, die geschrien haben, Hosianna, haben 8 Tage später geschrien, kreuzige, kreuzige ihn. Und so ging auch dieses 4. Jahrtausend nach der jüdischen Zeitrechnung mit der Katastrophe aller Katastrophen zu Ende. Man hat den Messiaskönig Jesus Christus gekreuzigt, man hat ihn mit Verbrechern hingerichtet und wir wissen ja, wie das alles dann war. Der Jesus hat es gesagt, mein Blut komme über euch und eure Kinder. Im Jahre 70 wurde Jerusalem zerstört. Die Juden wurden in alle Welt zerstreut, Jahrtausende lang, wir wissen das. Und Gott fängt doch noch einmal neu an. Und zwar fängt Gott neu an, indem er sich jetzt an alle Menschen wendet. Jeder Einzelne ist berufen. Kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und ihr Beladenen. Ich bin gekommen zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen. Und Paulus sagt es im 1. Timotheus 1, Vers 15 deutlich, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus gekommen ist, Sünder selig zu machen, Sünder zu erretten. Aber ihr Lieben, wir singen in dem Lied nicht zu Unrecht, diese Zeit der Gnade ihrem Ende naht. Und so haben wir also 2000 Jahre ohne Gesetz, 2000 Jahre mit Gesetz und jetzt diese letzten zwei Jahre dürfen wir nennen, es ist die Zeitalter des Heils Gottes in Jesus Christus, es ist das Zeitalter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes und diese 2000 Jahre gehen jetzt zu Ende. Und deshalb bin ich zutiefst überzeugt von der Schrift her, von der Erfüllung der Prophetie her, dass wir jetzt, ich sage es noch einmal, es kommt nur nicht auf ein Jahr drauf an und ich kann auch nicht einmal auf 10 Jahre rechnen, ich will auch nicht rechnen, aber dass wir jetzt in das 7. Jahrtausend hineinkommen, in unser jetzt nach der neuen Zeitrechnung das 3. Jahrtausend, wäre es denn so ganz unmöglich, dass das 7. Jahrtausend ist, das Friedensreich Gottes? Denn das muss doch einmal kommen. Gott hat doch den Israeliten versprochen. Was war denn die Versprechung des alten Bundes? Was hat denn der Herr Jesus seine Jünger gelehrt, was sie beten sollten? Dein Reich komme. Ihr Lieben, das Reich Gottes wird kommen. Und dieses Reich Gottes, dieses sogenannte tausendjährige Reich, von dem ich an einem Abend extra oder an einem Tag extra sprechen werde, das ist die einzige Hoffnung der Menschheit. Sonst hätte die Menschheit keine Hoffnung, wenn Gott nicht gesagt hätte, ich werde trotz aller Katastrophen, trotz allem Niedergang, denn das zweite Jahrtausend jetzt in der christlichen Zeit geht ja auch in der Katastrophe unter. Ihr Lieben, der Abfall ist da. Wir sind ein Heidenland und nicht mehr ein christliches Land. Der Abfall ist gewaltig, der wird noch schlimmer werden. So sehen wir, Gott kommt trotzdem zum Ziel und wird durch alle Gerichte hindurch etwas Neues schaffen und das wird das Reich Gottes auf der Erde sein. Glaubt ihr, Gott überlässt das dem Kapitalismus, dem Kommunismus, dem Bolschewismus, dem Idealismus? Es darf heute jeder experimentieren. Jeder darf auf der Welt machen, was er will, mit einer gewissen Einschränkung. Jeder darf zeigen, dass er der Weltenheiland sein will, ob es nun der Dalai Lama ist oder der Papst ist oder ob es die großen anderen Ideologien sind, New Age und was es da alles gibt, die Grünen und die Braunen und die Roten und die Schwarzen und was es da alles gibt. Jeder darf sich heute entfalten, wir haben Freiheit. Nur eines werden sie nicht erreichen. Sie werden nicht den Frieden schaffen und sie werden nicht das Reich Gottes schaffen. Das hat der Vater seinem Sohne Jesus Christus vorbehalten. Und Jesus Christus ist im Alten Testament schon der König aller Könige und der Herr aller Herren gewesen, der kommen wird. Lesen Sie einmal Sacharja, lesen Sie einmal diese ganzen Stellen. Da steht immer geschrieben, er kommt. Der König aller Könige. Und ihr Lieben, deshalb wird Jesus Christus kommen. Und das möchte ich noch ganz kurz andeuten. Wir werden in der Zukunft noch etwas mehr von den Zeichen der Zeit hören. Ich muss das, was ich jetzt ja gesagt habe, auch etwas belegen. Ich möchte aber zum Schluss in den letzten 5 Minuten noch ganz kurz zeigen. Israel ist nach 2000 Jahren wieder etwa zurückgekehrt in das Land der Väter. Lesen Sie einmal Jeremia 16, Vers 14 durch. Da hat der Prophet Jeremia schon vor 750 Jahren, bevor überhaupt Golgatha war, verkündigt über das Volk Israel. Es wird eine Zeit kommen, da wird man nicht mehr sagen, so wahr Gott lebt, der sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat, sondern so wahr Gott lebt, der sein Volk wieder in das Land der Väter zurückgeführt hat. Von der Nacht auf 14. auf 15. Mai, es war Pfingstsamstag auf Pfingstsonntag im Jahre 1948, hat Ben-Gurion, der erste Präsident von Israel, in Tel Aviv einer Schar von Rabbinern und den bedeutendsten Männern Israels mit Tränen in den Augen proklamiert: Ihr Brüder, 2000 Jahre hat der heilige, ewige Gott, unser Gott, uns in die Zerstreuung geschickt, in die Not. Und jetzt hat er seine Verheißungen erfüllt. Er wird Israel wieder zurückbringen in das Land der Väter. Und eine atemberaubende Sensation, die ganze Welt war sprachlos. Es gab über Nacht einen Staat Israel. Und die Völker haben sich nicht damit abgefunden. Wir wissen, dass es sofort Krieg gab. Wir wissen, dass es dauernd Krieg gegeben hat. Und in Israel sagen die Leute: Wer nicht an Wunder glaubt, der hat keinen Wirklichkeitssinn. Es sind Wunder über Wunder geschehen, dass dieses kleine Israel gegen eine hundertfache Übermacht sämtlicher arabischer Nationen gewonnen hat. Ein weiterer Schritt: 6. Juni 1967, wieder Krieg, 7-Tage-Krieg. Jerusalem wird befreit von den Jordaniern. Jerusalem ist wieder im Besitz der Juden. So hat Gott Schritt für Schritt dafür gesorgt. Nun möchte ich eines entgegenhalten. Ich werde oft von Kritikern gefragt: Ja, wenn das so ist, warum glauben denn die Juden danach nicht an euren Jesus? Da kann ich nur sagen, da müsst ihr die Bibel genauer lesen. Was steht in Hesekiel 36 und folgende? Da heißt es: Zuerst einmal werden die Totengebeine gesammelt werden. Dieses Bild sieht Hesekiel in einer prophetischen Schau und sagt: Ich sah ein riesengroßes Totenfeld mit lauter Gebeinen. Aber dann kommt plötzlich der Augenblick, wo der Geist Gottes hineingehaucht wird, und dann wird aus den Totengebeinen eine lebendige Gruppe. Was heißt denn das? Die Bibel sagt nicht, dass die Juden als Gläubige, an Jesus Christus Gläubige, nach Jerusalem und Israel kommen, sondern sie kommen als geistlich Tote bis zu dem Augenblick, wo sie sich gesammelt haben und wo Gott dann seinen Geist einhauchen wird. Und das wird dem gläubigen Überrest gegeben werden. Gott hat ein grundsätzliches Prinzip, und dieses Prinzip heißt: Es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. Hebräer 11. Wer Gott gefallen will, muss glauben, dass er ist. Und so muss auch der Jude zuerst einmal glauben, dass Jesus Christus der Messias ist. Es tut sich heute etliches in Israel. Vor Jahrzehnten wäre es unmöglich gewesen, dass man in Jerusalem neue Testamente verschenken darf. Da wäre man sofort eingesperrt worden. Heute hat man die Freiheit. Was sich heute in Israel tut, ist ein Zeichen des Aufbruchs. Israel ist im Umbruch. Aber ihr Lieben, das sind erst die Anzeichen. Es wird noch ganz anders kommen. Aber Israel ist ein deutliches Zeichen. Der Herr Jesus sagt: Diese Generation wird nicht zu Ende gehen, bevor es geschieht. Nun, was meint er denn? Ich meine, es wird die Generation sein, die diesen Anfang erlebt. Meinetwegen die Kinder, die 1948 geboren sind, die können es erleben. Aber wir wollen nicht rechnen. Wenn einer 60, 70 Jahre alt wird, kann er das erleben. Ich habe gerade vorhin ein Buch gelesen. Da stelle ich fest, dass schon wieder gerechnet wird. Und die neuesten Rechnungen sagen jetzt, er käme dann eben im Jahr 2009. Ihr Lieben, wir warten ab. Er wird kommen. Es kommt nur darauf an, dass wir wirklich mit aufrichtigem Herzen dabei sind. Und da halte ich es mit dem, der gesagt hat, nichts füllt meinen Tag mit größerer Freude als das fröhliche Warten, vielleicht kommt er heute. Das eine wissen wir von der Bibel. Es braucht kein großes Ereignis mehr sein, dass Jesus Christus wiederkommt, aber in der Entrückung. Und deshalb wollen wir uns im Fortgehenden damit beschäftigen, nicht so sehr mit der Frage, wann er kommt, sondern warum er kommt.